Danke, Herr Jesus, für die Zeit, die du uns jetzt schenkst. Danke, dass du uns begegnen willst und dass du uns schon begegnet bist hier in dieser Zeit. Wir bitten dich, mach uns ganz los von all dem, was uns jetzt belastet, was uns ablenkt. Lenk du unsere Gedanken und Sinne, unsere Ohren. Lass uns hören, was du uns ganz persönlich zu sagen hast. Und segne auch Hans-Peter, gib ihm die Worte, die wir brauchen. Schenk ihm Kraft und Konzentration. Danke, dass du hier gegenwärtig bist, in unserer Mitte. Amen.
Vor und zwar war ich auch in England, in einer Gemeinde gepredigt, in Carlisle, ziemlich weit im Norden oben. Und nach der Predigt kam ein kleiner Junge auf mich zu, Isaiah hat er geheißen, 12 Jahre alt, gefragt, wie er heißt und so. Und er hat mich gefragt, er hat gesagt, Mr. Preacher, haben Sie auch so Zweifel, dass Sie nicht genau wissen, ob Sie wirklich Christ sind oder nicht, oder bin das nur ich, 12 Jahre alt? Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er sein Leben mal Jesus gegeben hat, und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du, mir geht's genau wie dir. Und ich kann dir hundertprozentig versichern, dass du zu Jesus gehörst. Und er wird dich nie verlassen, auch wenn du nicht ganz glauben kannst, ob du sein Kind bist. Das ist ziemlich normal. Dann hat er ganz geleuchtet, ist einfach gegangen und sich bedankt. Aber wisst ihr, ich kann sagen, mein Leben mit Christus oder Seins mit mir hat begonnen, als ich so Teenager war, 15 Jahre. In unserer evangelischen Kirche, in der Ramsau, kleine evangelische Kirche, ganz konservativ. Lieben Jugendpfarrer, und durch den habe ich eigentlich zum Glauben an Jesus gefunden. Und Gott hat mir Glauben geschenkt, dass ich an ihn glauben kann. Auch das ist eine Gnade. Aber er hat mir noch einen zweiten Begleiter gegeben, und das ist der Zweifel. Mir ist Glauben nie leicht gefallen, und es fällt mir bis heute nicht leicht. Manchmal, und es ist jetzt nicht mehr gerade so stark wie in vergangenen Jahren, und ich genieße das, wenn es nicht so stark ist, aber ich hatte Zeiten, wo ich so die Bibel lese, und ich lese relativ viel, da denke ich mir, das ist doch alles Gehirnwäsche, was ich da betreibe. Das ist doch nur ein Buch, und ich glaub's halt, und weil ich's glaube, funktioniert's auch ein Stück weit. Psychologen werden dir das bestätigen. Wenn du etwas nur lange genug und fest genug glaubst, dann funktioniert's auch bis zu einem gewissen Grad. Und ich komme öfter zur Überzeugung und denke mir, das bin ich. Und nicht nur, dass es um mich geht, sondern ich predige es jetzt noch dazu und ich reite andere Menschen auch da hinein. Und diese Zweifel in meinem Leben, die sind manchmal sehr fundamental. Wahrscheinlich mehr, ich rede öfter mit anderen christlichen Leitern und Persönlichkeiten auch. Und Gott sei Dank geht es nicht allen so extrem wie mir, aber zum Teil haben alle damit zu tun. Seht ihr, ich hab Anfragen an die Bibel. Manchmal frage ich mich, stimmt das alles, was da steht? Im Alten Testament, dass eine Axt auf Wasser schwimmt, dass der Jona vom Wal verschluckt wurde, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und so weiter. Stimmt das? Dass es gefallene Engel gibt, dass es heilige Engel gibt, dass es Himmel und Hölle gibt, stimmt das alles? Die Entrückung, das ist ja alles fantastisch. Die Archäologie zum Beispiel, das meiste, was die Archäologen finden, bestätigt ja die Bibel. Aber es gibt auch Dinge, die sind ein Rätsel nach wie vor. Wir haben noch nichts gefunden, so gut wie nichts von David oder Salomon. Dabei müssten wir viel von Salomon finden, der hat eine Bauwut gehabt. Irgendwas müsste übrig sein von dem. Was mich aber oft am meisten zum Zweifeln bringt, ist das Christsein an sich. Die Bibel sagt, wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Warum sehen dann viele Christen so alt aus? Warum ist nicht so viel neu in Christen? Sind wir jetzt neu? Und wenn wir neu sind, warum sieht man so wenig davon? Warum unterscheiden sich Christen so wenig von Nicht-Christen? Es gibt mir zu denken. Ich habe Zweifel. Vor einiger Zeit habe ich eine liebe Bekannte angerufen. Sie kämpft sehr mit Zweifeln. Sie will Gott vertrauen, aber über Jahre erfährt sie nichts mit Gott. Sie hat ein gesundes Kind, ein behindertes. Und gerade als ich angerufen habe, sie hat eine liebe Freundin, die hat auch ein gesundes und ein behindertes Kind, und das gesunde Kind wurde gerade vom Zug überfahren. Und sie hat gesagt, weißt du was, Hans-Peter, ich habe genug von diesem Dennoch-Glauben. Ja, Dennoch-Glaube. Und sie hat gesagt, weißt du, es ist so, wenn ich mit einem Freund einen Treffpunkt ausmache, wo man sich trifft auf einen Kaffee, und der Freund kommt nicht, einmal, zweimal, sogar dreimal, damit kann ich leben. Aber wenn ich mit einem Freund einen Treffpunkt ausmache und er kommt 30 Mal nicht, dann frage ich mich, ob dieser Freund existiert. Und genau so geht es mir mit Gott. Und Freunde, ich kann diese Frau gut verstehen. Bis vor wenigen Jahren haben diese Zweifel in mir auch Schuldgefühle ausgelöst. Denn ich habe gedacht, wenn ich so zweifle, dann verliere ich meinen Glauben. Dann bin ich ein Ungläubiger. Kleingläubig, wie immer. Übrigens, viele haben gekämpft mit Spurgeon, der Hudson Taylor. Die hatten Zweifel fast bis zur Verzweiflung. Aber ich habe, das war vor ein paar Jahren jetzt, dann ein Wort gelesen, das mir nie richtig aufgefallen ist, aber im Judas, das ist ein kleiner Brief, gerade vor der Offenbarung, hat nur ein Kapitel, angenehmes Buch. Und da steht im Judas, Kapitel 1, weil nur eins da ist, da lesen wir im Vers 22, und der einen, die zweifeln, erbarmt euch. Und dann steht im Vers 24, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag. Und diese zwei Verse haben mich sehr ermutigt. Erstens steht hier, wenn jemand zweifelt, über den sollen wir uns erbarmen, wir sollen barmherzig sein. Und wenn jemand zweifelt, darf er wissen, dass Gott fähig ist, ihn zu bewahren vor dem Straucheln. Zwei Dinge gelernt. Wenn ich ein Zweifler bin, ich darf zwei Dinge wissen. Gott ist barmherzig mit mir. Und zweitens, er bewahrt mich vor dem Straucheln. Das ist das Erste. Zweitens muss uns bewusst sein, Zweifeln ist menschlich. Das Zweifeln ist nicht nur das Vorrecht eines gläubigen Christen. Zweifeln tut auch der Atheist oder der Antitheist, der Gott ablehnt. Ein Mensch, der Gott verleugnet, kämpft genauso mit Zweifel wie der Mensch, der an Gott glaubt. Denn Zweifeln ist eine menschliche Veranlagung. Denn seht ihr, der Gläubige, der mit Gott lebt, der glaubt, der im Prinzip glaubt, dass es Gott gibt, der hat manchmal Zweifel, was ist, wenn es ihn nicht gibt. Aber derjenige, der jetzt prinzipiell Gott verleugnet, der sagt, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, ist ein Blödsinn, Gott gibt es nicht, der kämpft auch mit Zweifel. Wisst ihr warum? Weil der hat Momente, wo er sich fragt, was ist, wenn es Gott doch gibt? Zweifeln ist kein Vorrecht der Gläubigen. Zweifeln tut jeder Mensch. Es ist menschlich. Josef Ratzinger, der jetzige Papst, hat ein sehr gutes Buch übrigens geschrieben in den 60er Jahren, Einführung ins Christentum. Er hat einen Satz geschrieben, wer der Ungewissheit des Glaubens entfliehen will, wird die Ungewissheit des Unglaubens erfahren müssen. Mit einer Ungewissheit lebst du immer. Denn es braucht Glauben, an Gott zu glauben, und es braucht Glauben, nicht an Gott zu glauben. Und die Ungewissheit bleibt dir nie erspart. Und wisst ihr, was ein tödlicher Versuch ist? Der Versuch, absolute Gewissheit zu haben. Den gibt es nicht. Absolute Gewissheit hast du nur über banale Dinge. Zum Beispiel 2 und 2 ist 4, das weiß ich genau. Aber das ändert mein Leben nicht. Der Teil ist kleiner als das Ganze. Das ist banal, das ist gewiss. Aber über die wesentlichen Dinge des Lebens gibt es keine Gewissheit. Keine hundertprozentige Sicherheit. Zum Beispiel über Liebe. Ich glaube, dass es Liebe gibt. Ich kann sie dir aber nicht beweisen. Ich kann sie nicht auf den Tisch legen und sagen, schau, das ist Liebe, hier ist sie. Geht nicht. Du kannst zwar ein Liebespaar beobachten, so wie die sich benehmen, kannst den Schluss ziehen, dass es Liebe gibt, aber du kannst sie nicht beweisen. Ich kann dir nicht beweisen, dass es Freiheit gibt. Ich kann dir Beispiele nehmen, warum ich annehme, dass es Freiheit gibt. Ich kann sie dir nicht beweisen. Und ich kann dir nicht beweisen, dass es Gott gibt. Genauso wie ich dir nicht beweisen kann, dass es Gott nicht gibt. Über die wesentlichen Dinge des Lebens gibt es keine hundertprozentige Gewissheit. Das zum Zweiten. Drittens, es gibt einen Unterschied zwischen einem legitimen und einem tödlichen Zweifel. Es gibt einen legitimen Zweifel, der vor allem durch die harten Lebenswirklichkeiten in uns aufkommt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich tue mich echt oft schwer, wenn ich mir diese Welt anschaue und die enorme Ungerechtigkeit. Manchmal macht man das fast fertig. Ich schaue an, wie es den Leuten in Pakistan geht, mit dem Erdbeben, mit den Mitteln, die nicht zur Verfügung stehen. Und dann schaue ich mich an, wo ich alles habe und mir Gedanken darüber mache, ob ich ein Opel Astra oder ein Vectra kaufe. Denke ich mir, wo sind wir? Die Welt ist doch verrückt. Ist doch ein Wahnsinn. Dann sieht man und hört man, wie Kinder vergewaltigt werden. Und ich sage, Gott, wo bist du? Bist du allmächtig oder nicht? Warum greifst du nicht ein? Freunde, diese Sachen, die bewirken in mir riesengroße Zweifel. Und ich frage, Gott, gibt es dich überhaupt? Und wenn es dich gibt, warum geschieht es dann so? Und da geht es mir oft wie dem Vater in Markus Kapitel 9, der mit seinem dämonenbesessenen Sohn zu den Jüngern geht, die können ihn nicht heilen. Und dann geht er zu Jesus und sagt, wenn du etwas kannst, dann hilf uns. Und Jesus spricht, was heißt, wenn du etwas kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und dann sagt der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das geht mir oft so. Das ist ein legitimer Zweifel. Es gibt aber auch einen tödlichen oder einen unehrlichen Zweifel. Ich nenne das gar nicht einen Zweifel, ich nenne das einen willentlichen Unglauben. Das ist eine Person, die sich entschieden hat, zweifeln zu wollen. Der kämpft nicht mit Zweifel, sondern der ist stolz auf seine Zweifel. Er will zweifeln. Das ist ein tödlicher Zweifel. Gerade vor kurzem im Burgenland, das ist in Österreich, ganz im Osten, gepredigt. Und da kam ein Mann, ein ganz sympathischer Mann, auf mich zu nach dem Vortrag. Und er hatte viele Fragen. Ganz ein netter Kerl. Alles Mögliche. Und ich habe ihm seine Fragen ziemlich gut beantwortet. Zumindest habe ich das gedacht. Aber er hat es auch gedacht, weil er wusste nicht mehr, was er noch fragen soll. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was ist, wenn wir noch 2 Stunden hier sitzen und ich könnte dir alle deine Fragen beantworten, würdest du dann ein Jünger Jesu werden? Er hat gesagt, na, das werde ich sowieso nicht. Er hat gesagt, dann trinken wir einen Kaffee und reden über Skifahren. Wisst ihr, er kam zwar zu mir mit Zweifel, ja, er kann nicht glauben, weil das und das und das, aber jetzt habe ich es ihm beantwortet und jetzt wusste er nicht mehr, was er tun soll. Aber er wollte seine Zweifel. Seht ihr, das ist etwas anderes. Das nenne ich einen tödlichen Zweifel oder einen willentlichen Unglauben. Das ist ja im Römer 1, Vers 18 wird es wunderbar beschrieben. Römer 1, Vers 18 sagt der Paulus, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das Problem ist nicht, dass die Wahrheit nicht erkannt werden könnte. Das Problem ist, die Wahrheit wird niedergehalten. Problem ist nicht Ignoranz, sondern Ungehorsam. Das ist das Problem. Und das, im Moment sieht man es am besten in der Debatte, in der Evolutionsdebatte, die Entstehung der Welt, über Intelligent Design oder Zufall. Manchmal muss ich mich fragen, in welcher Welt wohne ich überhaupt? Weil das ist derartig unlogisch. Zum Beispiel, es gibt, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber unter den atheistischen intellektuellen Welt gibt es einige Tabus, über die man nicht reden darf. Ein solches Tabu unter atheistischen Intellektuellen ist, du darfst nicht so reden, als ob hinter dem gewaltigen Universum, als ob hinter der Komplexität einer DNA eine Intelligenz dahinter wäre. So darfst du nicht reden, das ist ein Tabu. Letztes Jahr war das so offensichtlich. Bischof Schönborn, ein guter Mann, katholische Kirche in Österreich, hat letztes Jahr eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben über Intelligent Design. Sehr gut begründet, den haben sie in Stücke zerfetzt. Das darf nicht sein. Das hat mit Wissenschaft überhaupt nichts mehr zu tun. Intelligent Design ist mindestens so wissenschaftlich. Wenn du dann einen atheistischen Intellektuellen fragst, ja, wo kommt der Urknall her? Und wisst ihr, was ihre Antwort ist? It just happened. Es ist einfach da. Und das Interessante ist, diese Aussage ist wissenschaftlich akzeptiert. Aber wenn ich sage, da steht Gott dahinter, weißt du, was sie sagen? Jetzt bringst du Gott ins Spiel. So einfach machst du dir das. Aber it just happened ist okay. Ich sage es immer den Jungen, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Benutzt euer Gehirn, wenn ihr über solche Sachen redet. Das sind einige Tabu, es gibt noch ein anderes Tabu unter den intellektuellen Atheistenkreisen. Du darfst über dieses Leben nicht so reden, als ob es einen Sinn hätte. Wie einer gesagt hat, I don't want this life to make sense. Ich möchte nicht, dass dieses Leben Sinn ergibt, weil wenn ein Sinn dahinter steht, dann habe ich nicht mehr die Freiheit, so zu leben, wie ich will. Mein erotisches und materielles Leben. Also eine Philosophie dahinter. Hat aber nichts mit Wissenschaft zu tun. Also das Problem ist, bei ungläubigen Zweifler, also nicht legitime ist, sie halten die Wahrheit nieder. Und das ist keine Ignoranz, das ist Ungehorsam. Es gibt auch Christen, die können nicht legitime Zweifler sein. Jakobus Kapitel 1 zum Beispiel ist eine Stelle dafür. In Jakobus 1, da lesen wir Verse 5 von mir aus. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Willen gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Das ist für mich ein wichtiger Vers. Wenn die Weisheit mangelt, bitte Gott, das bete ich oft. Und er gibt es, das ist ein Versprechen. Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Das ist der Grund, warum viele Christen ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie zweifeln. Ich erkläre es euch gleich. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Ein wankelmütiger Mann, ein Zweifler ist ein wankelmütiger Mann. Dieses Wort wankelmütig ist keine gute Übersetzung in der Elberfelder, aber Luther macht es auch nicht viel besser. Das ist der Grund, im Deutschen fehlt uns da ein Wort. Im Englischen ist es besser übersetzt, da steht nämlich double-minded. Das griechische Wort ist diepsuchos. Er hat zwei Seelen. Diepsuchos. Dieser Mann hat zwei Seelen. Du kannst ein Christ sein und mit zwei Seelen leben. Das heißt, du kannst beten, aber bereits während du betest, hast du beschlossen, Gott kann sowieso nichts ändern. Aber beten tut man halt, gehört dazu. Aber ändern kann er sowieso nichts. Das ist ein Mensch mit zwei Seelen. Wir tun zwar, was christlich ist, aber wir rechnen nicht mit Gott. Aber heute Nachmittag geht es mir um den legitimen Zweifler. Wie gehen wir mit Zweifel nun um? Und da habe ich ja ein paar Dinge. Umgang mit Zweifeln. Ich habe ein großes Vorrecht, Menschen auf der ganzen Welt von Jesus zu erzählen, und es ist meine Leidenschaft. Aber manchmal habe ich eine regelrechte Angst, und das kommt von meinen Zweifeln wo ich denke, was ist, wenn das alles nicht stimmt? Dann bin ich nicht nur ein Betrogener, sondern dann bin ich ein großer Betrüger. Und ich habe über die Jahre, ich habe mich manchmal schwer getan. Ich muss ehrlich zugeben, ich hatte, und es ist nicht ganz vorbei, aber manchmal stehe ich hier, rede mit einer tiefen Überzeugung, aber ich glaube eigentlich im Moment nicht das, was ich predige. Das hat mich früher innerlich fast zerrissen. Ich dachte, was bin ich für ein Heuchler? Ich kann doch nicht hier den Menschen etwas predigen, was ich selbst nicht glauben kann. Und wirklich, es kam fast dahin, wo ich gedacht habe, ich höre auf damit. Und in dem Moment, in der Zeit, das war nur so ein Blatt, und da war ein Zitat, Wesley oder Spurgeon, keine Ahnung, irgendwen von einem Engländer, da ist gestanden, wenn du an das Evangelium nicht mehr glauben kannst, dann geh auf die Straße und predige es. Und über den Satz habe ich lange nachgedacht. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ein Widerspruch. Dann bin ich draufgekommen, das ist die Freiheit in Christus. Denn seht ihr, Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus hat nicht gesagt, deine Überzeugung der Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit wird dich frei machen. Ob ich hier heroben in dem Moment völlig überzeugt bin von dem oder nicht, ist irrelevant. Wisst ihr, was relevant ist? Ich muss die Wahrheit predigen. Denn durch die Wahrheit werden Menschen frei. Und daran glaube ich in meinen Zweifeln. Weil ich glaube, dass Gott die Wahrheit ist, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Die objektive Wahrheit Gottes wird durch meinen subjektiven Zweifel ja kein Stück angegriffen. Und man muss lernen, das auseinanderzuhalten. Besonders getröstet hat mich Matthäus 28. Das ist der große Missionsbefehl, kennen die meisten von uns. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, nachdem er auferstanden ist, sagt er, als sie ihn sahen, Matthäus 28, Vers 17, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und darum geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen. Und so weiter. Und wisst ihr, was mich hier fasziniert? Da war der auferstandene Jesus, auferstanden von den Toten, Ostersonntag. Er begegnet seinen Jüngern, die vor ein paar Tagen oder Wochen noch davongelaufen sind in Angst. Jetzt begegnet er ihnen und einige fallen nieder in Anbetung und andere sagen, was ist das? Ja, ganz sicher bin ich mir nicht. Manche zweifeln. Und wisst ihr was? Jesus hat nicht gesagt, ihr, die ihr mich anbetet, ihr geht und predigt und ihr, die ihr zweifelt, macht noch eine Bibelschule und falls ihr dann normal seid, könnt ihr auch gehen. Hat nicht gesagt. Er hat beide gesandt, die Zweifler und die Anbeter. Wisst ihr warum? Weil Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht. Und darum geht. Ob du jetzt subjektiv Zweifel dabei empfindest, ist völlig okay. Aber du sollst gehen und die Wahrheit predigen. Das hat mich sehr ermutigt. Darum bin ich heute da. Auf das Wort Jesu hin. Das Zweite, ich rede ja über Umgang mit Zweifeln. Übrigens, falls jemand von euch damit nichts zu tun hat, falls du nie Zweifel hast, dann wirst du nicht ganz verstehen, wovon ich rede. Aber es ist trotzdem gut, dass du es hörst, weil du wirst Menschen kennen, die damit kämpfen. Und wenn du selbst Zweifel hast, dann möchte ich dir helfen, wie du damit gut umgehen kannst. Denn das Problem ist, darüber wird nicht oft geredet. Und die meisten Christen wissen deshalb nicht, wie sie damit umgehen müssen. Dabei ist es normal zu zweifeln. Es ist menschlich. Nichts falsch dabei. Das Zweite ist, was ich tue, wenn mich Zweifel überkommen. Ich drehe mich um und ich schaue, was die Welt sonst noch zu bieten hat. Wenn Jesus, wenn das, was die Bibel bezeugt über Gott und Jesus Christus, wenn das nicht stimmt, ja, was soll ich dann glauben? Wo gehe ich dann hin? Und wisst ihr was? Die Zweifel haben mich hineingetrieben. Ich kann euch nicht sagen, wie viel ich gelesen habe in den letzten 15 Jahren. Hunderte Bücher. Weil meine Zweifel haben mich dazu getrieben. Ich wollte herausfinden, stimmt das? Denn wisst ihr was? Wenn die Bibel und Jesus Christus nicht die Wahrheit ist, dann will ich nicht an ihn glauben. Wenn er nicht die Wahrheit ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Wenn er aber die Wahrheit ist, dann habe ich keine andere Wahl. Und ich habe mich viel beschäftigt mit anderen Religionen, mit Philosophie. Und wisst ihr was, mir geht es wie dem Petrus. In Johannes 6 hat Jesus mal eine ziemlich direkte Predigt gepredigt. Und die Leute sind alle abgehauen und haben gesagt, das ist uns zu viel. Die 12 Jünger standen noch da und Jesus sagte, wollt ihr auch gehen? Ist okay, ihr könnt auch gehen. Und Petrus hat gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wisst ihr was, wenn ich Zweifel habe, schaue ich mich um und frage mich, Hans-Peter, wenn Jesus nicht die Wahrheit ist, was für Alternative hast du? Und je mehr ich diese Dinge untersuche, desto mehr komme ich drauf, es gibt keine Alternative. Du hast Worte des ewigen Lebens. Es gibt kein anderes Kreuz, wo man Vergebung erfährt. Es gibt keinen anderen, der auferstanden ist und Leben geben kann. Es gibt keinen anderen, der mir Frieden geben kann in der Beziehung mit ihm. Und das hilft mir, es tröstet mich. So gehe ich mit meinen Zweifeln um. Das Dritte, was ich immer tue, wenn ich Zweifel habe, dann gehe ich meistens mit Gott spazieren. Ich habe schon vieles probiert. Ich lese die Bibel, ich rede mit Menschen. Manchmal hilft mir auch das, aber meistens hilft mir, ich gehe einfach mit Jesus spazieren. Und jetzt wirst du sagen, ja, warum gehst du mit ihm spazieren, wenn du nicht glaubst, dass es ihn gibt? Gute Frage. Ich gehe mit ihm spazieren und sage, Herr Jesus, es kann sein, dass es dich gar nicht gibt. Es kann sein, dass ich jetzt mit der Luft rede, aber ist egal, ich rede. Aber wenn es dich gibt, denn die Möglichkeit besteht, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Und dann sage ich ihm alles, was mir am Herzen liegt und wie es mir geht. Und ihr wisst ja, was das Wunderbare dabei ist? Das ist die Art und Weise, wie Gott durch seinen Heiligen Geist mir immer wieder eine Gewissheit schenkt und sagt, Hans-Peter, es ist okay, ich bin die Wahrheit. Ich bekomme nicht die Antwort auf meine Fragen immer, aber wisst ihr, was ich bekomme? Eine Gewissheit, die nur Gott dir geben kann. Und diese Gewissheit ist wesentlich wichtiger als die Beantwortung meiner Fragen. Denn wisst ihr warum? Wenn du Zweifel hast heute, vielleicht könnte ich dir alle deine Fragen beantworten, aber das würde dir nicht helfen, denn in 2 Wochen hättest du wieder eine Frage. Was wir brauchen, ist nicht die Beantwortung aller unserer Fragen, weil das nicht die Lösung ist. Die Lösung ist die Gewissheit, die nur von Gott selbst kommen kann, durch den Dienst des Heiligen Geistes, den Tröster, den Parakleto. Übrigens, wir haben ja viele Fragen an Gott, speziell Zweifler. Aber ich erinnere mich und zweifle manchmal daran, ist dir bewusst, dass Gott auch Fragen an dich hat? Es geht nicht nur um unsere Fragen an ihn. Was tust du mit den Fragen von Gott an dich? Zweifler sind manchmal Menschen, die nicht sehr viel denken. Beziehungsweise denken sie nur einseitig. Wenn wir schon zweifeln, dann müssen wir auch zu denken beginnen. Nicht nur auf meine Seite schauen, sondern auch auf die andere. Die Idee des Nächsten ist, ich danke Gott für meine Zweifel. Seht ihr, ich habe Zweifel noch nie genossen und du wirst es auch nicht genießen. Ich wünschte mir immer, ich hätte sie nicht. Ich will sie nicht. Aber ich kann sie nicht einfach wegerklären. Sie sind da. Und so habe ich begonnen, auch für meine Zweifel Gott zu danken. Gott sagt, danket in allen Umständen zu jeder Zeit. Das ist ein Gebot. Und wisst ihr, rückblickend, glaube ich, kann ich heute sagen, wenn Gott mir neben meinem Glauben nicht auch den zweiten Begleiter Zweifel geschenkt hätte, würde ich heute nicht das tun, was ich tue. Dann das nächste, der zweite Punkt, was ich noch sagen möchte, ist ein unwiderlegbarer Beweis seiner Gegenwart. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, schlag mal auf, wenn ihr die Bibel dabei habt, im 2. Mose 17, Vers 1 bis 7. 2. Mose 17, die Verse 1 bis 7. Die Israeliten sind gerade aus Ägypten ausgezogen, sind gerade durch das Meer gegangen, sind jetzt in der Wüste Und dann passiert Folgendes. Wir lesen nur die Verse durch, dann weißt du, was ich meine damit. 2. Mose 17, Vers 1. Die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinai auf nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich zu diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, auch deinen Sohn, auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten, dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen. So dass das Volk zu trinken hat und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels und er gab den Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, was sagten sie? Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Die Frage. Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Gibt es Gott oder nicht? Das ist ihre Frage. Was muss ich wissen, damit ich weiß, dass Gott hier ist? Muss ich ein bestimmtes Gefühl haben, um zu wissen, dass Gott da ist? Muss ich Gebetserhörungen oder Wunder erleben, dass ich weiß, dass Gott da ist? Muss ich etwas erleben, ob es die Zungenrede ist oder eine Heilung? Muss ich das erleben, um zu wissen, dass Gott da ist? Wisst ihr, was ich euch sagen möchte? Wenn du die Kapitel vor Kapitel 17 liest, weißt du, was du feststellst? Die Israeliten hatten all das. Nur ein paar Tage zuvor hat sich das Meer geteilt. Das nenne ich ein Wunder. Gott war anwesend durch die sichtbare Wolken- und Feuersäule. Das ist ja auch ein Wunder. Die Zukunft hatten sie all die Versprechungen Gottes. Das heißt, hinter ihnen waren die Wunder. Vor ihnen waren die Versprechungen Gottes. Über ihnen war die Wolken und die Feuersäule. Unter ihnen war das Manna, das sie jeden Tag gegessen haben. Jetzt haben sie einmal nicht zu trinken und sie fragen, ist Gott unter uns oder nicht? Wo suchen wir die Gegenwart Gottes? Ich möchte euch etwas wirklich ans Herz legen. Ob Gott da ist oder nicht, die Antwort findest du nie in dir selbst. Dein subjektives Gefühl, ob Gott da ist oder nicht, besagt nichts über die Gegenwart Gottes. Nichts. Jesus sagt zwar, meine Schafe hören meine Stimme, wir werden heute Abend darüber reden. Aber Jesus sagt nicht, meine Schafe fühlen mich von innen heraus. Steht nicht in der Bibel. Spurgeon hat gesagt, die Gegenwart Gottes zu fühlen ist etwas Wunderbares. Aber an die Gegenwart Gottes zu glauben, auch wenn du ihn nicht fühlst, ist mehr. Nun, welchen Gottesbeweis bekamen damals die Israeliten? Sie fragten, ist Gott unter uns oder nicht? Wie hat Gott ihnen gezeigt, dass er unter ihnen ist? Vers 6 ist die Antwort. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten, dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen. Das wird der Beweis sein, dass ich gegenwärtig bin. Das heißt, Horeb heißt übrigens Fels. Mose und die Ältesten gingen hinauf auf den Berg. Moses schlägt den Felsen und Wasser strömt hervor. Das ist der Beweis der Gegenwart Gottes. Frage, welchen Gottesbeweis haben du und ich heute, wenn wir fragen, ist Gott in unserer Mitte oder nicht? Und die Antwort ist, haargenau denselben. Im 1. Korinther Kapitel 10 lesen wir nämlich Folgendes. 1. Korinther Kapitel 10 schreibt der Apostel Paulus, da redet er über den Auszug Israels aus Ägypten, Und er spricht, er sagt, 1. Korinther 10, jetzt bin ich in der Römer, das passiert mir öfter und denke ich mir komisch, steht heute ganz was anderes da. Da sagt er, lesen wir von Vers 1, Kapitel 10, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer hindurchgegangen sind, alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden, alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war der Christus. Symbolisch war dieser Felsen, den Mose schlug, Christus. Und was ist mit Christus geschehen? Die Jünger zwar von ferne, mit den Ältesten gingen auf den Berg hinauf. Und dort schlugen sie den Felsen am Kreuz. Er wurde ans Kreuz geschlagen. Der Fels ist Christus. Und seitdem strömt aus Christus Ströme lebendigen Wassers. Die Kreuzigung und die Auferstehung ist der ewige Beweis der Gegenwart Gottes. Seht ihr, wir sind alle mehr oder weniger wundersüchtig. Wir wollen ein Wunder sehen, um zu glauben, dass Gott gegenwärtig ist. Petrus wollte am Wasser gehen, Judas wollte die Wunden Jesus fühlen, die Pharisäer wollten, dass Jesus ein paar spektakuläre Dinge tut. Und im Johannes Kapitel 4, 48 sagt Jesus, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Aber Jesus hat es klipp und klar gemacht. Und in Matthäus Kapitel 12 sagt Jesus Folgendes. Und ich bitte euch, dass wir uns daran erinnern, speziell wenn du mit Zweifel kämpfst. Matthäus 12, Vers 38. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Und wisst ihr, was Jesus jetzt sagt? Er sagt, ich gebe euch ein Zeichen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, außer nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Wisst ihr, was Jesus sagt? Ich werde euch ein Zeichen geben. Eine Kreuzigung und Auferstehung. Im Johannes Kapitel 2 sagt Jesus im Prinzip dasselbe, nur er verwendet eine andere Symbolik. Johannes Kapitel 2, Vers 18 sagt der Herr Jesus, Johannes 2, Vers 18, die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Was sagt Jesus? Ich werde euch ein Zeichen geben. Kreuzigung und Auferstehung. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ein anderes Zeichen werdet ihr von mir nicht mehr bekommen. Mein Tod am Kreuz und das leere Grab sind meine Zeichen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns erstens um das Kreuz und Auferstehung bleibt das Zentrum, uns darum mit befassen. Und manchmal kommen Zweifel nicht deshalb, weil irgendwas nicht stimmt, sondern weil wir schlecht informiert sind. Angenommen, du gehst jetzt nach Hause und irgendjemand fordert dich heraus und sagt, jetzt zeig mir mal, wie ist die Bibel, die Kreuzigung, das Leben Jesu und die Auferstehung, ist das überhaupt geschichtlich gut belegt? Kann man das nachvollziehen? Kann man das geschichtlich wirklich gut nachvollziehen? Jetzt kann es sein, dass du nicht viel Ahnung davon hast. Und jetzt denkst du dir, ja, vielleicht stimmt es. Der andere sagt, Jesus hat doch nie gelebt, das ist doch alles nur Erfindung. Jetzt kommst du in Bedrängnis und denkst dir, ja, vielleicht hat er recht. Aber deine Zweifel in dem Fall haben nichts zu tun mit der objektiven Wahrheit. Sie haben nur damit zu tun, weil du nicht gut informiert bist. Das Schöne, wenn man sich dann damit auseinandersetzt und wirklich die Fakten beleuchtet, auch die historischen, erkennst du, keine Person ist so belegt wie Jesus Christus. Wenn Jesus Christus nicht gelebt, gestorben und auferstanden wäre, dann brauchst du den Rest der Geschichte auch nicht glauben. Es gibt keine andere Sache, die so belegt ist. Aber wenn man das weiß, dann beugt man Zweifel vor. Und wenn du ein Zweifel bist, dann möchte ich dich ermutigen, befasse dich mit allen Dingen des Lebens. Jesus Christus ist und bleibt die Wahrheit darin. Das nächste ist Konzentration auf Jesus. Zweifel kommen meistens dann, wenn unser Blick nur auf den Problemen der Ungerechtigkeit dieser Welt und wenn wir nur darauf achten, dann kommen Zweifel. Wir müssen aber gleichzeitig auch unseren Blick auf Jesus lassen. Hans-Joachim Eckstein hat es mal so schön gesagt, bei der Auslegung des Römerbriefes. Er hat gesagt, als Petrus auf dem Wasser ging, da hat er gesagt, am Anfang ging er raus, ist gegangen, hat er gesagt, mit Jesus kann ich auf dem Wasser gehen. Und ist er gegangen und hat gesagt, mit Jesus kann ich auf dem Wasser gehen. Und dann hat er gesagt, mit Jesus kann ich auf dem Wasser gehen. Und dann ist er abgesoffen. Was ist der Unterschied? Sein Blick war zuerst auf Christus. Und dann hat sich sein Blick immer mehr verlagert auf die Wellen, auf die Tiefe und auf die Umstände des Lebens. Wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir auf die Umstände auch schauen. Aber nicht nur, wir müssen auch auf Jesus schauen. Genauso wie ein ehrlicher Zweifler kann ruhig darauf schauen, auf die Beweise, dass es Gott eventuell nicht gibt. Er muss aber auch darauf schauen, auf die Beweise, die belegen, dass es einen Gott wahrscheinlich gibt. Übrigens, liest jemand von euch PM, Peter Moosleitner? Das ist so ein sehr gutes, gute Zeitschrift, so ähnlich wie Geo, so eine populärwissenschaftliche Zeitschrift, vor allem mit Geschichte und so. In der Dezemberausgabe haben wir eine interessante Ausgabe gehabt, nämlich der Gottesbeweis. Sie haben eine wissenschaftliche Methode angewandt und mit dieser Methode haben sie geprüft, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt oder dass es Gott nicht gibt. Völlig unabhängig von Religion, rein mit einer wissenschaftlichen Prüfungsmethode. Interessanterweise, das Ergebnis ist, es ist wissenschaftlich wahrscheinlicher, dass es Gott gibt, als dass es ihn nicht gibt. Seht ihr? Aber es ist gut, wenn wir Christen diese Dinge wissen. So können wir Menschen helfen. Und unsere eigenen Zweifel können wir dann begründen. Wir müssen nicht untergehen mit unseren Zweifeln. Wenn wir als Christen immer nur schauen, was wir sind und tun, dann beginnen Zweifel. Wenn du nur auf dich schaust, ja, ich bin ja so ein schlechter Christ, ja, ich habe stille Zeit schon wieder nicht gemacht, gebetet habe ich auch schon wieder lange nicht und ich war unfreundlich zu meinen Kindern. Wenn du nur darauf schaust, dann wird dein Zweifel immer größer. Du musst auf Christus schauen. Du kannst auf dich schauen, aber nicht nur. Das ist einseitig. Auch auf Gott. Seht ihr, wir sagen oft, Gott, schau, was ich für dich tue. Und Gott sagt, weißt du was, schau viel lieber das, was ich für dich getan habe. Wir sagen, schau, wie ich in die Kirche gehe. Und Jesus sagt, warum schaust nicht lieber, wie ich ans Kreuz gegangen bin? Wir sagen, schau, wie großzügig ich mein Geld gebe. Und Jesus sagt, schau, wie großzügig ich mein Leben gab. Wir sagen, schau, wie ich gegen Sünde ankämpfe. Und Jesus sagt, schau viel lieber, wie ich über Sünde gesiegt habe. Wir sagen, schau, wie ich die Kranken heile und Wunder tue. Und er sagt, schau viel lieber, wie ich Toten Leben gebe. Auf Jesus schauen. Und das Letzte, und damit will ich schließen, die alles entscheidende Frage ist die, ist Gott ein Lügner oder nicht? Ist Gott ein Lügner oder nicht? Darauf kommt es letztlich an. Wie ich euch vorhin gesagt habe, wisst ihr, was mich manchmal Menschen fragen? Sie sagen, das sind meistens Menschen, denen es recht gut geht. Sie sind erfolgreich, liebe Frau, gesunde Kinder, guten Beruf, gesund, vielleicht sportlich, was immer. Sie sagen manchmal, Hans-Peter, sag mir, warum soll ich eigentlich Christ werden? Wisst ihr, was diese Frage beinhaltet? Die beinhaltet, Hans-Peter, wie könnte das Christsein mein Leben überhaupt noch verbessern? Aber wisst ihr, diese Frage ist eigentlich völlig falsch, wenn man darüber nachdenkt. Weil ob jetzt dir das Christsein dein Leben verbessert oder nicht, ist nicht ausschlaggebend. Ob du als Christ ein besseres Gefühl hast als ein Nicht-Christ, das ist nicht ausschlaggebend. LSD gibt dir auch ein gutes Gefühl. Wisst ihr, was die Frage ist? Ist es die Wahrheit oder nicht? Wenn Jesus Christus die Wahrheit ist, dann will ich an ihn glauben, auch wenn es mir schlecht geht dabei. Wenn Jesus Christus eine Lüge ist, dann werde ich nicht an ihn glauben, auch wenn mein Leben 10-mal besser funktionieren würde. Seht ihr, die Frage ist nicht, was wir jetzt davon haben. Die Frage ist, ist Christus die Wahrheit? Und dahingehend müssen wir uns befassen als Christen. Speziell, wenn du mit Zweifel kämpfst. Und die alles entscheidende Frage, ist Gott ein Lügner oder nicht? Und das möchte ich nur mit einer Geschichte begründen, anstatt mit theologischen Fakten. Geschichte einer alten Frau. Sie wurde genannt das alte Nannerl in Schottland. Old Nanny. Sie lebt in einer Hütte in Schottland. Ich habe einen alten Freund, der war Schotte, der hat mir dauernd diese schottischen Geschichten erzählt. Keine Ahnung, ob die stimmen oder nicht, aber ist ja völlig egal. Aber dieses alte Nannerl, sie war arm und sie war schwer krank, sie war ans Bett gebunden, aber sie war reich im Glauben. Ein junger Pfarrer besuchte sie regelmäßig, eher deshalb, weil er immer was von ihr gelernt hat, als für sie zum Trost. Und einmal hat sich der junge Pfarrer gedacht, heute werde ich die Nannerl prüfen. Ich möchte mal wissen, ob ihr Glaube wirklich so stark ist. Und er hat gesagt, Nannerl, nehmen wir an, dass dich Gott trotz all deiner Gebete und all deines Vertrauens, dass er dich am Ende doch für ewig verwirft. Was dann, Nannerl? Und die Geschichte erzählt, die alte Frau stützte sich auf ihren Ellbogen. Sie schaute den jungen Pfarrer in die Augen und sagte, du bist auch noch nicht allzu weit gekommen in deinem Glauben. Warum sollte Gott mich verstoßen? Gott selbst wäre der größte Verlierer, wenn er das tut. Wenn Gott mich verstößt, würde ich die Seele verlieren. Das wäre tragisch. Aber Gott würde seinen Charakter verlieren. Denn Gott weiß, dass ich mein ganzes Leben, meine ganze Hoffnung nur auf ihn gebaut habe. Und wenn diese gebrochen werden, dann ist Gott ein Lügner. Und dann mag wohl das Universum kollabieren. Seht ihr, Nannerl kannte Gott. Wenn ich vor Gott stehe, ich weiß, dass ich angenommen werde. Wenn er mich nicht annimmt, ist er nämlich ein Lügner. Ich baue mein Leben auf ihn, mit all meinen Zweifeln, mit all meinem Glauben. Und ich glaube, dass Gott kein Lügner ist. Und darum bin ich gerne Christ, mit all meinen Zweifeln. Ich bete noch, lieber Vater, hab herzlichen Dank für deine Geduld mit uns, für deine Liebe zu uns, die du bewiesen hast, indem du deinen Sohn gesandt hast, der am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist am Ostersonntag. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine so große Gnade, dass wir an dich glauben dürfen. Das ist ein Geschenk. Und wir wollen es nur dankbar annehmen. Und für die unter uns, denen du auch einen anderen Begleiter, den Zweifel gegeben hast, auch den wollen wir dankbar annehmen und lernen, damit recht zu leben. Ich bete, Herr, dass wir legitime Zweifler sind und bleiben. Und danke, Herr Jesus, dass du es absolut aushältst, wenn wir dich hinterfragen, prüfen, in jedem Bereich des Lebens und des Glaubens. Denn wenn du die Wahrheit bist, dann musst du überall die Wahrheit sein. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Einzige bist, der Leben gibt. Wie Petrus gesagt hat, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und auch das durfte ich erfahren und viele von uns. Und dafür danken wir dir. Herr, ich bete, dass wir lernen, barmherzig zu sein mit den Zweiflern, weil du barmherzig bist mit denen, die zweifeln. Und ich danke dir für die Gewissheit, dass du fähig bist, uns zu bewahren, abzufallen. Du bist es, der unseren Glauben begonnen hat, und du bist es, der unseren Glauben vollendet. Und darum gehöre ich so gerne zu dir. Es liegt nicht an mir, Es liegt alles daran, was du bereits vollbracht hast. Danke, Herr, für dieses Geschenk der Gewissheit, auch im Zweifel. Amen.